Herzlich willkommen beim Eintracht Frankfurt Podcast, Ausgabe Nummer 604. Mein Name ist René, außerdem heute mal wieder mit dabei der Herr Basti.
Gute und Grüße.
Die Patricia.
Hallo.
Und wir haben mal wieder einen Gast, der Etienne hat den Weg hierher gefunden, um uns zu erklären, wie das mit dem zusätzlichen Startplatz in den europäischen Wettbewerben im nächsten Jahr ist. Hi Etienne.
Hallo, schön, dass ich wieder da bin, da sein kann und ja, es sieht gut aus.
Ja, zumindest wenn man das bestimmten Artikeln im Internet entnehmen kann. Wie gut das aussieht, werden wir gleich erklären und wir werden auch viel über die Eintracht reden. Bevor wir dazu kommen, aber natürlich am Anfang einer jeden Sendung wie immer der Hinweis, ihr dürft uns gerne unterstützen. Dazu geht ihr mal auf eintracht-podcast.de vorbei, schaut da auf die Supportseite und da findet ihr alle Möglichkeiten, wie ihr uns unterstützen könnt, entweder mit einer kleinen Überweisung oder auch indem ihr uns ein bisschen Guthaben kaufen könnt, damit wir diese Sendungen hier produzieren können etc. pp. Alle Infos findet ihr da auf der Seite und wir sagen recht herzlich Dankeschön. So. Und jetzt reden wir über die Eintracht, die ja am vergangenen Wochenende gegen die Bayern ran musste und ja nahezu wie zu erwarten war, irgendwie verloren hat. Am Ende war es trotzdem noch knapp. War es für euch ein gutes oder ein eher weniger gutes Spiel? Basti, wie ist so dein Take dazu?
War es an zwei verschiedene Halbzeiten, würde ich sagen. Also die erste Halbzeit war so, wie man es erwartet hat. Und ich glaube, wenn man die Aufstellung gesehen hat, dann konnte man schon das Schlimmste befürchten. Ich meine, die Verletztenliste nimmt ja langsam absurde Züge an und wenn du dann noch zu den Bayern fährst, die Liga halt so dominieren, wie sie dominieren, wäre es, glaube ich, schon ein bisschen vermessen gewesen zu sagen, ja, das könnte irgendwie so ein Eintracht-Moment sein. Weil ich glaube, im Herbst hatten wir schon mal drüber gesprochen, dass so ein bisschen, als Topmüller noch da war, schon das Gefühl da war, dass das keine Mannschaft für besondere Momente ist. So, dass sie schon gut sind und dass wir natürlich auch Probleme benennen können, warum es an gewissen Stellen nicht läuft, aber so ein bisschen fehlt dieser Sparkle, zu denken, ja, das ist eine Mannschaft, die kann Unglaubliches machen. Und deswegen war bei mir vor dem Spiel irgendwie gar keine Hoffnung. Also ich hatte jetzt auch andere Dinge um die Ohren, sodass da Fußball so ein bisschen in den Hintergrund gerückt ist. Deswegen, ich bin einfach zu Stefan gegangen, wir haben uns unterhalten, wir haben uns gefreut, dass wir mal wieder babbeln konnten. Aber wir saßen nicht Fingernägel knabbert vor dem Fernseher, sondern spätestens nach dem 2-0, nach 20 Minuten war es, glaube ich, hat das Spiel so diesen Lauf genommen, den man erwartet hat.
Ja. Etienne, wie sieht's bei dir aus? Ähnlich oder komplett anders?
Nee, komplett anders. Ich fand's richtig geil. Nee, also ich meine, Basti hat's ja schon gesagt, als ich gesehen, ich meine, wir hatten Dahoud als Stürmer in der Aufstellung. Da habe ich mir schon gedacht, okay, ehrlich gesagt, habe ich nur gehofft, dass wir nicht dass es nicht so ein Spiel wird, wo wir richtig irgendwie uns auch noch das Torverhältnis verhageln. Ansonsten bin ich da komplett ohne Erwartungen. Wenn wir das nicht
schon getan hätten.
Ja, aber ne, nochmal 0-6 oder so hätte ich jetzt auch nicht gebraucht. Und insofern bin ich eigentlich dann relativ zufrieden noch aus der Partie gegangen, weil ich auch dann finde, dass durch die Einwechslungen dann durch Kalimundo und Burkhardt und auch Götze, da kam nochmal so ein neuer Zug rein. Du hast auch gemerkt, dass der Gegner sich halt dann auch anders verhalten muss, wenn da eine gewisse Qualität vorne im Sturm ist. Aber die erste Halbzeit, gebe ich ehrlich zu, also da habe ich schon gedacht, wenn wir die überstehen, dann bin ich schon froh, weil das war schon ein Sturmlauf von den Bayern und da habe ich echt mit dem Schlimmsten gerechnet. Es war nicht so schön anzugucken in der ersten Halbzeit und ja, dann ist es wie gesagt noch einigermaßen in Ordnung ausgegangen, hätten vielleicht sogar noch den Ausgleich erzielen können. Wäre vielleicht ein bisschen zu viel des Guten gewesen, aber es war halt irgendwie auch schon drinne. Und ansonsten habe ich gedacht so, nö, ey, mit einem Torunterschied gegen bei den Bayern mit der Truppe jetzt mit den Verletzten zu verlieren, ist okay. Eigentlich war ich gedanklich dann schon jetzt beim Sonntagsspiel gegen Freiburg und bei den kommenden Wochen, weil das sind dann letztendlich so die Spiele, wo ich jetzt auch dann hoffe, da ist jetzt auch Riera ist schon ein paar Wochen da, die hatten Zeit zu trainieren, es kommen ein paar Verletzte wieder, so, das sind jetzt so die Spiele, wo ich auch wirklich die Eintracht dann einordnen kann und einschätzen kann, wie sie sich da dann zeigen. Da ist das Bayern-Spiel ist ja nicht so wirklich guter Gradmesser eigentlich, aber ja, also ich hatte schon schlimmere Erlebnisse in dieser Saison als dieses Bayern-Spiel.
Ja, mir fallen da auch spontan andere Partien ein, die rückwirkend betrachtet eher so auf der Seele brennen als dieses Spiel tatsächlich, ja. Aber Verletzten-Serie hat es ja angesprochen, dann war vor dem Spiel ja auch noch Koch raus mit ja, Fieber und Grippe, dafür Skiri in der Innenverteidigung, wo ich sagen muss, ich fand das gar nicht so verkehrt, dass der, was der da gemacht hat. Oder wie war so dein Eindruck, Patricia?
Nee, war voll in Ordnung. Ich habe mit deutlich Schlimmerem gerechnet. Ich glaube, wir alle. Auch, wie gesagt, aufgrund der verletzten Liste, aber auch die Bayern sind ja auch ultra gut in Form. Also da rechnest du dir dann erst recht nichts aus, vor allem nicht auswärts, vor allem nicht mit der Situation. Und dann siehst du halt auch noch deinen Stamm-Innenverteidiger fällt aus. Dann gehst du ja schon mit einem Gefühl rein, so, boah, einfach gucken, was wird und hoffentlich wird's nicht zu doll. Und dafür fand ich es echt okay. Also ich bin mit einem relativ positiven Gefühl dann auch rausgegangen. Man nimmt ja dann so die Beobachtungen mit, über die man sich freut. Und das war tatsächlich eine davon. Also ich finde, Skiri hat es gut gemacht. Das ist jetzt keine bekannte Rolle von ihm. Aber das ist bei Riera ja generell so ein Ding, dass sehr viele Spieler nicht auf ihren gewohnten Positionen spielen oder das Bekannte spielen. Was aber ja auch nicht schlecht sein muss. Also es kann ja sein, dass man da den ein oder anderen ja irgendwie ausbilden kann oder Talente entdeckt oder was auch immer. Und in so einer Notsituation, muss man ja fast schon sagen, dafür hat das eigentlich echt ganz gut funktioniert. Deswegen, nee, fand ich in Ordnung.
Also ich finde schon, dass man da definitiv Notsituationen zu sagen kann, wenn von deinen Stammverteidigern 3 von 4 ausfallen, du quasi auch keinen Sturm irgendwie zur Hand hast, ist das schon eine große Ausnahmesituation diese Saison. Ich verstehe auch nach wie vor nicht, wie das im Vergleich zu den letzten Jahren, wo wir ja auch die Arbeit der Physios und der Medizinabteilung so gelobt haben, dass das da in diese Richtung sich so bewegt. Also es ist schon ein großes Rätsel und ich glaube, da muss die Eintracht das sehr genau untersuchen und abstellen, weil so kann das nicht weitergehen.
Da ist halt die Frage, welche von diesen Verletzungen sind wirklich Verletzungen, die ja auf schlechte Vorbereitung, schlechte Physios, was weiß ich, schlechte Vor- und Nachbehandlung zurückzuführen sind und welche sind halt einfach Pech, so. Und ich glaube, da sind halt auch nicht wenige dabei, die einfach Pech sind, aber trotzdem muss man mal gucken, so gerade diese Usun-Verletzung, auch bei Burkhardt oder so, weiß ich halt nicht. Aber da hat keiner von uns wirklich Einsicht. Wer weiß schon, wie das da im Hintergrund abläuft und wer da für was zuständig ist. Aber es ist auf jeden Fall eine krasse Verletzungssaison. Vor allen Dingen, weil es auch nur Schlüsselspieler gefühlt erwischt hat. Es ist jetzt nicht so, dass Chandler mal ausfällt mit 3 Wochen. Nicht, dass ich ihm wünsche.
Doch, ne? der war auch verletzt. Das hatte doch Burkhardt gesagt, dass er mit Chandler zusammen Reha gemacht hat. Das hat halt nur keiner mitgekriegt.
Ja gut, aber bei uns sind halt wirklich alle Starspieler ausgefallen. Und wenn wir zurückdenken, diese Sanch-Verletzung, die hat ja auch erst dieses ganze Torwart-Thema ins Rollen gebracht. Also die ganze Saison steht schon unter so einem sehr unglücklichen Stern, habe ich das Gefühl. Und ist sehr nervig auf jeden Fall.
Ja, und dann ist auch noch Winter und alle werden krank, weil Koch war ja tatsächlich nur krank, ne? Der ist jetzt nicht verletzt oder so, zumindest nicht, dass ich wüsste. Ich hoffe, da kommt jetzt auch nichts. Aber das kommt ja auch noch dazu, diese ganz normalen Ausfälle, die du ja immer mal hast, weil sich halt jemand erkältet. Weil es halt Winter ist, passiert uns allen.
Ja. Und diese komische Knauf-Verletzung, wo man ja auch nicht so richtig weiß, was Sache ist. Ich habe heute erst wieder ein Zitat gelesen, er saß auf der Couch zu Hause und plötzlich gab es Schmerzen und zack, musste ins Krankenhaus. Also wie so eine Blinddarmentzündung oder sowas.
Ja, klang so ein bisschen danach, ja.
Also wirklich so auch komplett aus dem Nichts, ohne irgendwelche Einflüsse von außen oder so. Das ist halt einfach, was willst du da machen, ne? Das ist einfach Kismet.
Ja, ich glaube, das ist schon so eine grobe Zusammenfassung, die ich zumindest der Saison bis hierhin geben würde, dass es so eine klassische, wenn du Unglück hast, kommt auch noch Pech dazu und dann triffst du auch noch unglückliche Entscheidungen. Das wäre so die Zusammenfassung der Saison bislang für mich. Mhm. Ja, aus den verschiedensten Gründen, war das ist gerade angesprochen, diese Torwart-Thematik, da gehört, glaube ich, auch mehreres dazu und Trainer und so weiter ist ja auch noch so ein Schwerpunktthema. Also ne, da kommt schon viel, viel Merkwürdiges zusammen. Ich werde zumindest wieder daran erinnert an Zeiten der Eintracht von vor 10 Jahren, teilweise.
Ja, aber dafür war es doch okay, weil die zweite Halbzeit hat ja schon Hoffnung gemacht, wenn du siehst, wer da noch kommen kann und wenn die ein bisschen ins Spielen kommen, wenn die Mannschaft sich an den Trainer gewöhnt, du mehr Auswahl hast, weil wir hatten mit Usun ja auch jemanden, den wir vermissen, dann ist Edmund Taleb noch nicht dabei gewesen und selbst Johnny und Kalimuendo haben ja schon so eine kleine Hoffnung geweckt, dass selbst in dieser Situation, wie ihr sie gut beschrieben habt, man da nicht 7-0 verliert, sondern man am Ende, ganz ehrlich, wenn Mario Götze in seiner absoluten Prime ist, dann schnickt er dieses Ding da rein und dann steht es 3-3.
Ja.
Und Johnny Burkhardt trifft noch den Pfosten. Das heißt, du hättest mit ganz viel Glück da sogar noch einen Punkt geholt am Ende.
Ja.
Und im Ende ist das wahrscheinlich auch der perfekte Ausgang. Zu denken, okay, du gehst mit einer High Note aus dem Spiel raus, auch wenn du jetzt nichts geholt hast. Johnny Burkhardt und Kalle Mwendo haben eine weitere Trainingswoche. Der Trainer hat eine weitere Trainingswoche. Ednu Taleb und Usun können auch zurückkommen. Und dann ist da schon noch Hoffnung da, dass man trotz dieser ganzen Umstände, und die sind halt wirklich diese Saison ekelhaft. Mhm. Also ich glaube, bei Fußball 2000 sage ich jede Woche, was will die Saison eigentlich von uns? So, du hast dann das, und Patrick hat es gesagt, dann ist auch noch der krank. Und dann Etienne hat es gesagt, dann ist auch noch Knauf. Und du denkst dir so, Leute, langsam wird es zum Meme auch.
Ja.
Dass du das Gefühl hast, du willst gar nicht mehr ans Handy dran gehen oder du willst gar keine WhatsApp-Nachricht mehr von irgendjemandem kriegen. So von, ich glaube, Etienne, du warst es, der als erster bei uns in die Gruppe geschickt hat, dieses Knauf verletzt oder so. Ja. Denke ich mir, denk ich mir sehr, Leute.
Scherz.
Ja, genau. Dann denke ich mir so, ja, okay, das ist jetzt quasi einfach so eine humoristische Steigerung von dem ganzen Kram, der passiert. Und dann lese ich, ja, nee, das stimmt. Ja. Und dann denkt man wirklich so,
aber trotzdem, trotzdem, wenn ich dann so auf die Startelf gucke gegen Bayern, denke ich so, ey, eigentlich immer noch eine ganz geile Elf.
Eben.
So, ne? Also, wenn man sich jetzt mal überlegt, wenn wirklich alle fit wären, die wir haben, dann hättest du, dann würden wir schon wieder darüber diskutieren, ey, ja, wen lassen wir denn jetzt eigentlich raus zu Hause? Ne?
Das
weil,
ist genau
also,
das.
Das ist halt dann schon fast wieder ein Luxusproblem. Du hast ja, dann hast du 4 oder 5 geile Stürmer alleine auf der Bank sitzen. Aber ja, also mal gucken, wie es sich unter Riera entwickelt und wer sich dann da so jetzt, wenn wirklich noch mehr Leute zurückkommen. Ich bin richtig gespannt drauf, wenn so ein Ednu Taleb, ein Usun und so ein Kalle Mwendo fit ist. Und ich meine, ein Doan ist jetzt außer Form, aber normalerweise ist ja auch gesetzter Stammspieler. Also ich wüsste gar nicht, wie man da aufstellen muss, eigentlich 8 Offensive aufstellen.
Also ich kann es dir genau sagen, wie ich es machen würde. Ich träume jetzt wirklich die ganze Zeit schon von einer offensiven Dreierreihe mit Usun, Doan und Kalle Mwendo auf den Außen und Burkhardt vorne drin. Also wenn du die 4 fit und eingespielt da vorne hast, dann ist das ist Bundesliga Top 4.
Ja.
Also das ist eine ganz andere Welt. Und das ist halt auch dieser Kontrast, den du hast, den du auch als Fan irgendwie verarbeiten musst, dass du in einer Welt lebst die Saison, wo es sein kann, dass du mit den 4 vorne agierst oder mit Mo Dahoud im Sturm. Also ja, das ist so, also diese Schere, die ist schon sehr weit auseinander.
Ja,
da ist es nicht so, dass du mal sagst, Moha Burkhardt oder Ednu Taleb oder der und ich glaube, jeder würde sich wahrscheinlich auch irgendwie eine andere Konstellation zusammenstellen. Aber das ist schon wirklich Tag und Nacht zu denken, ja, gegen Gladbach hat Dahoud ja auch vorne spielen müssen und wir haben trotzdem 3-0 gewonnen.
Ja.
Also es gibt schon so kleine Anzeichen, wo du denkst, ey, wenn die trotz dieser ganzen Situation mit 75 Minuten waren es, glaube ich, mit Dahoud im Sturm gegen Gladbach, 3-0 gewinnen, dann ist schon was drin, weil ich habe jetzt die 4 aufgezählt, aber Etienne hat recht, so dann habe ich ein schlechtes Gewissen, weil ich eben Taleb draußen lasse, weil ich Eschguri ab draußen lasse.
Bahoya.
Bahoya, Knauf. So, also das ist im Endeffekt schon wirklich viel, was du dazu auswählen hast und ich hoffe, dass es das jetzt mal war mit diesem ganzen Verletzten und dass jetzt eher das in die andere Richtung kommt, dass jede Woche irgendwie ein neuer dazukommt und du wirklich dann mal sehen kannst, okay, was hat der Trainer vor? Wie ist so seine Idealvorstellung? Weil das konnten wir alles noch nicht sehen. So,
ja.
Es wird so viel über diesen Trainer geredet und wir rätseln und bla. Und der macht ja auch schon mit Nene Brown gewisse taktische Dinge. Aber ich glaube, dass wir nicht mal 5% von dem wissen, was er vorhaben könnte, weil er es ja nicht machen kann. Was soll der sagen? Der sitzt auch auf der Pressekonferenz und denkt so, Leute, wenn ihr jetzt anfangt, meine Arbeit zu bewerten, würde ich ein bisschen um Geduld bitten, weil das ist schon eine personelle Sondersituation.
Sowieso, also ich hätte jetzt auch noch Geduld, wenn er aus dem Vollen schöpfen könnte,
ja,
weil so lange ist er noch nicht da.
Ja.
Und wenn man jetzt bedenkt, okay, das ist wirklich eine miese Situation, in der du hier reinstartest, schon allein personalbedingt, aber das ist halt das, was mir Hoffnung macht, wo ich denke, klar, du hast jetzt eben diese Scheißphase, aber wie Basti gesagt hat, jetzt müssen die ja hoffentlich mal alle Stück für Stück zurückkommen und man hat ja gesehen, was das für einen Impact hat. Also allein Kalle Mwendo und Burkhardt werden eingewechselt, beide sind direkt irgendwie beteiligt vorne, retten dir da noch das Spiel so ein bisschen, also zumindest das Torverhältnis, es wäre ja noch was drin gewesen und alleine, dass ich weiß, gegen die Bayern auswärts mit einer reduzierten Mannschaft, weil irgendwie die Hälfte der Mannschaft krank oder verletzt ist, schaffst du es noch, nach einem 0-3 zurückzukommen, dass dann am Ende die Fans rausgehen und sagen, boah, eigentlich so schlimm war es nicht und ich habe ein gutes Gefühl, zumindest was so die Zukunft angeht, also dass es sich jetzt bessern könnte. Und wenn du das schaffst, ist ja noch längst nicht alles tot. Also ja. Ich bin irgendwie relativ hoffnungsvoll aus diesem Spiel rausgegangen und ich hoffe, das wird jetzt nicht irgendwie gedämpft in den nächsten Spielen, weil ihr habt es ja richtig gesagt, die nächsten Spiele entscheiden, glaube ich, mehr als ein Spiel gegen die Bayern auswärts. So. Und dann spielst du halt gegen Freiburg zum Beispiel. Das ist ein ganz anderer Gradmesser. Und dann spielst du zu Hause gegen Freiburg und eventuell hast du dann ein, zwei Stürmer mehr dabei. Und dann kannst du zwar auch noch nicht 100% sagen, das ist jetzt das, was der Trainer vorhat und das ist jetzt das, was wir bis zum Ende der Saison so spielen werden. Auf gar keinen Fall. Die kommen aus einer Verletzung. Der Trainer hat die jetzt erst frisch dazu bekommen. Aber du kannst vielleicht jetzt Woche für Woche immer mehr sehen, okay, in welche Richtung geht das? Und deswegen finde ich das, was jetzt kommt, spannender als ein halbes Comeback gegen die Bayern, aber es gibt zumindest ein gutes Gefühl, wenn du weißt, die sind nach einem 0-3 da nicht komplett auseinandergefallen, weil das gibt's ja auch, wenn es in der Mannschaft überhaupt nicht stimmt, dann brichst du da auseinander und dann gehst du da irgendwie 0-6 raus und hast die beschissenste Laune, die beschissenste Motivation und dann reden wir hier auch ganz anders.
Ja, und ich glaube, das war definitiv nicht der Fall. Wir hatten es ja auch letzte Woche hier in der Runde, oder ich hatte es hier in der Runde mit Marvin und Dennis letzte Woche auch besprochen. Ich glaube, es deckt sich ziemlich auch mit dem, wie du das einschätzt, Basti. Ich glaube, diese Bewertung dieses Trainers, die kannst du seriös in dieser Saison und wahrscheinlich auch nicht mal, also ne, in der neuen Saison irgendwie vielleicht so nach dem 10., 12., 15. Spieltag irgendwie machen. Zum einen, weil es ja jetzt diese sehr verquere Notsituation mit den vielen Verletzten ist, aber er ist ja auch überhaupt nicht beteiligt in dieser Zusammenstellung, wie diese Mannschaft hier irgendwie ist, sondern er muss ja jetzt mit dem arbeiten, was da ist. Das heißt, er hat ja überhaupt gar keine Möglichkeiten gehabt, da irgendwie für das System, was er sich vorstellt, da irgendwelchen Einfluss zu nehmen und diesen Teil, ne, wir retten diese Saison und erreichen das internationale Geschäft. Das ist ja auch nur ein Teil des Aufgabengebiets, weswegen der Trainer geholt worden ist, sondern da geht's ja auch um Spielsystem entwickeln, Leute weiterentwickeln etc. Das kannst du ja in der aktuellen Situation überhaupt nicht bewerten. Also es wäre ja komplett unseriös, das da jetzt anhand dessen allein zu tun.
Ja, und trotzdem hat der Trainer, ich finde, Etienne hat trotzdem einen wichtigen Punkt gesagt, und trotzdem ist das jetzt kein Lappenkader. Also es ist trotzdem kein Kader, nee, wo du sagst, okay, hoffentlich erhält er uns jetzt damit die Klasse, sondern das ist trotzdem einer, der eine gewisse Fantasie einfach trotzdem noch zulässt für den Rest der Saison, weil es sind trotzdem noch, glaube ich, 10, 11 Spiele und da ist auch noch was drin, weil die Bundesliga in ihrer Breite, das merkt man ja an dem Programm, was sie jetzt haben, die ist auch trotzdem nicht Top-Level Europa, es tut mir leid, also ich sag das wie ein Papagei, aber die Bundesliga ist wirklich von der Qualität in ihrem Bauch nicht unglaublich krass. Das heißt, du hast auch manchmal 3, 4 Spiele hintereinander, wo du sagen kannst, ja, die musst du selbst mit dem Rumpfkader, den du gerade hast, trotzdem schlagen. Und dann kannst du ja gucken, was rauskommt. Im Endeffekt sind wir, glaube ich, dieses Jahr auf fremde Hilfe angewiesen. Ich glaube, das muss man festhalten. Also wir müssen den DFB-Pokalsieger aus den ersten 6 haben und eventuell über diese von dir eingangs erwähnte UEFA-Wertung dann irgendeiner Art und Weise profitieren. Und wenn das so ist, wenn all diese Umstände, die wir beschrieben haben, neuer Trainer in der Saison gekommen, der Trainer, der letztes Jahr Dritter geworden ist, ist weg, den einen oder anderen Fehleinkauf, Verletztenmisere, formschwache Spieler gehört auch noch dazu, das haben wir auch vergessen zu erwähnen, dass nicht jeder Spieler gerade irgendwie die beste Saison seiner Karriere spielt an gewissen Stellen. Wenn du es trotzdem schaffst, Siebter zu werden, und das sollte für die Euroleague reichen, dann hast du diese merkwürdige Situation überragend überstanden und kannst mit ganz neuer Ordnung und ganz neuem Feuer nächstes Jahr starten, ohne dass du irgendwie eine krasse Delle drin hast, was deine Entwicklung betrifft. Also ich vergleiche es ein bisschen mit den Stuttgarter DFB-Pokalsiegern, die in der Liga sich schon umgeschaut haben und dann hat auch nicht mehr alles funktioniert und Leute haben angefangen zu zweifeln und bla bla bla. Und dann sind die trotzdem über den Pokal in den Europapokal gekommen und dieses Jahr haben sie sich wieder gefangen. Also ich glaube, dass die Eintracht sich da ein Beispiel nehmen kann, zu sagen, ey, nicht jede Saison läuft so, wie es die letzten Jahre war, immer go, go, go. Aber wenn so eine Nicht-Go-Go-Go-Saison trotzdem in Euroleague endet, mit den Spielern, die du da hast, und dann verlierst du vielleicht im Sommer ein paar, aber nicht alle, dann fallen mir trotzdem geile Startelfen für den nächsten Sommer ein.
Ja, stimme ich dir komplett zu, was das Thema angeht. Und muss man halt jetzt einfach gucken. Es kommen jetzt diese Spiele, wo du, und du hast es, glaube ich, auch oft genug gesagt, Basti, der Kader reicht vielleicht nicht, um gegen den FC Bayern zu gewinnen, aber dieser Kader reicht selbst in der aktuellen Situation oder muss erreichen, um am Ende Spiele gegen Heidenheim, Mainz und St. Pauli zu gewinnen.
Ja, und ich glaube, dass man da auch was vom Trainer verlangen kann. Also du kannst schon sagen, klar, bist noch nicht lange da, klar, ist jetzt hier das und das, aber wenn man sich dann immer in die gegenüberliegende Seite versetzt, was sollen die denn sagen? Also was soll Frank Schmidt denn sagen, wenn der nach Frankfurt fährt? So, ja. Muss trotzdem ein bisschen die Perspektive dann wechseln, zu sagen, ey, was soll Blessin sagen? So von wegen, wie soll ich mit den Spielern denn gegen Eintracht gewinnen? Also es ist trotzdem auch so, dass man von den Spielern, und ich finde, die sind für mich gerade in dieser Saison an gewissen Stellen am meisten in der Pflicht, du kannst schon von dem einen oder anderen Spieler verlangen, dass die Situation jetzt mal annehmen. Mhm. Und dass so eine kleine Schonzeit zumindest für den einen oder anderen Spieler auch vorbei ist. So, es ist natürlich schwierig gerade, aber es gibt auch nicht für alles Ausreden. Und ich glaube, so ein Mittelding aus den Dingen, die wir gesagt haben, von Verständnis für die Situation, aber gleichzeitig auch so ein bisschen fordern. Leute, es ist nicht unmöglich. Wir wollen doch nur sehen, dass ihr verstanden habt, worum es die Saison geht oder vielleicht auch ein bisschen die Situation mitzuretten. Ich finde, das kann man auch parallel verlangen. Also es kann für mich beides existieren.
Aber ich möchte auch mal an die erste Saison Xabi Alonso erinnern, wo der, glaube ich, mit Leverkusen Sechster geworden ist und die noch weit weg waren. Und nächste Saison, also diese Saison drauf, wo er dann eine komplette Vorbereitung gespielt hat, wo er ein bisschen Kader mitgestalten konnte. Und dann ging es aber ab wie die Luzi so. Ne? Ich sag nicht, dass wir das jetzt genau, dass das genauso bei uns ist, aber ein Alonso, der jetzt als einer der besten Trainer der Welt gehandelt wird, der hat auch erstmal ein halbes Jahr gebraucht. So. Und das ist auch ein bisschen unfair, wenn man irgendwie einen Riera rannimmt und sagt so, ja, ich meine, er ist natürlich ein Stück weit selber schuld, wenn er auf die Pressekonferenz geht und sagt, ihr werdet schon am nächsten Einwurf sehen, dass alles anders ist, dann macht er sich natürlich auch ein bisschen selber den Druck, aber trotzdem, ich bin so gespannt auf die Entwicklung unter ihm, weil bei Dino Topmöller haben wir noch nach zwei Seasons gesagt, so, ja, guck mal, der hat sich aber echt nochmal entwickelt und hat hier nochmal was geändert und jetzt traut er sich auch mal ein bisschen mehr so und so. Also dem haben wir 3 Jahre gegeben, sich zu finden und zu entwickeln und bei Riera ist er jetzt 3 Wochen da oder so. Also ich bin da eigentlich ganz entspannt, weil ich wirklich den Typ, ich würde vom Balkon springen für den, sage ich ganz ehrlich.
Ja, das bringt mich zu der anderen Frage, wie geht ihr denn gerade damit um, weil ich muss ganz ehrlich sagen, mich nervt es gerade so ein bisschen, dass egal, wo du reinguckst, überall gerade jeder meint, irgendwie seine Meinung über die Eintracht abgeben zu müssen. Ich meine, das machen wir ja hier jetzt auch seit 15 Jahren jede Woche, aber ne, wir haben uns immerhin schon lange damit beschäftigt, mir geht es so ein bisschen auf den Zeiger, dass jeder, ohne da jetzt bestimmte Aussagen irgendwie wörtlich zu nehmen oder da jetzt irgendwie auf bestimmte Aussagen konkret einzugehen, mir geht das gerade so ein bisschen schon auf den Nerv. Ich will auch wieder so ein bisschen Ruhe einfach haben und die Leute arbeiten lassen.
Ja, bist du beim Falschverein, wenn du Ruhe haben willst.
Ja.
Nee, aber mal ganz ehrlich, ich kann selber nichts sagen, weil als Sandro Wagner ja bei Augsburg angefangen hat und dann seine Sprüche gedroppt hat, ich saß bei uns bei Bundesliga und ich habe nur abgelästert über den. Auch weil ich ihn nicht mag, sage ich ganz ehrlich, weil ich mochte ihn als Spieler schon, ich fand ihn immer schon unsympathisch. Ich meine, es ist ein Typ so, in der Nationalmannschaft fand ich schon wieder ganz okay. Aber dann so als Bundesliga-Trainer, Quereinsteiger und so, da habe ich auch nur gelästert. Das heißt, was ich damit sagen will, ist, ich verstehe das in einer gewissen Weise, dass Fans oder weiß ich nicht, jetzt ich nehme mal die Sportjournalisten, nehme ich mal raus, an die habe ich einen anderen Anspruch, aber so Fans von anderen Vereinen, dass die sich so das Maul zerreißen, wenn da irgendwie so ein Trainer sitzt, der halt dann die Sprüche droppt. Das kann ich schon irgendwie verstehen, kann ich ein bisschen nachvollziehen, weil ich da auch nicht besser bin, sage ich ganz ehrlich so. Bei so Sportjournalisten oder so, oder vielleicht auch Ex-Profis, finde ich schon ein bisschen schwieriger. Da würde ich mir dann schon wünschen, schaut euch die Pressekonferenzen an, guckt, was er wirklich gesagt hat. Guckt mal, welche Fragen gestellt wurden, stellt mal den Kontext her und nehmt nicht irgendwie so einen Satz aus einer halbstündigen Pressekonferenz und hängt daran eine ganze Personality auf, weil ich hatte schon das Gefühl, bevor Riera überhaupt angefangen hat bei der Eintracht, gab es ja schon dann die ersten Meldungen von irgendwelchen Trainern aus der Ligue 1, die mal gegen ihn gespielt haben, wo es dann angeblich hieß, ja, der ist voll arrogant und scheiße, wo man überhaupt nicht den Kontext kennt. Wer weiß, vielleicht hassen die sich seit 20 Jahren, vielleicht wer weiß, was da in der Ligue 1 passiert ist oder so. Und dann bist du sofort gebrandmarkt. Du bringst schon so diesen Ruf mit, Problemkind und ja, arrogant und schwierig und so weiter. Und das nervt mich, wenn du schon so einen Stempel kriegst, bevor du dir wirklich irgendwas vorzuwerfen hast. Mhm. Weil er hat so, ich habe bislang jede Pressekonferenz von ihm gesehen. Und ich kann mich nicht erinnern, dass er irgendwie besonders negativ über andere Trainer, Spieler oder Vereine geredet. Er hat gesagt, ja, Union spielt die Bälle lang, das stimmt, das ist auch so, das sagt jeder. Aber er hat gesagt, das ist nicht sein Style, aber jeder hat einen anderen. Er sagt auch immer, ich sag nicht, dass ich die beste Idee habe, ich habe meine Idee und die möchte ich umsetzen. Was gibt's daran auszusetzen? Ansonsten hat er sich null despektierlich über irgendwen geäußert und alle stürzen sich auf ihn. Und dann wird es so ein Selbstläufer. Dann wird es so, ja, man sagt ja, der ist kompliziert, man sagt ja, der ist schwierig. Und dann wird es zitiert vom Nächsten und aufgegriffen vom Nächsten. Und dann denkt man sich so manchmal, ey, wie kommt ihr eigentlich zu solchen Aussagen? Also das ärgert mich eigentlich mehr.
Ich finde, das Allerschlimmste ist, dass das Thema in Frankfurt dann auch ist. Verstehst du, was ich meine?
Ja.
So, am Ende genau, was du sagst. So, Sandro Wagner war auch jemand, der hat polarisiert, aber im Endeffekt wäre es ja trotzdem für jeden Augsburger am besten gewesen, wenn die auf deine oder meine Meinung, die war ähnlich, scheißen würden. Und am Ende ist es, glaube ich, auch das, was man machen muss. Also sich einfach davon nicht triggern lassen. Und bei diesen ganzen Kommentaren, die es über ihn gibt oder die Zeitungsartikel oder genau diesen Bias, den du angesprochen hast, mich nervt am meisten, dass die Leute davon genervt sind, weil ich glaube, dass es wichtigere Themen geben würde. Weil wenn der jetzt in irgendeiner Art und Weise vereinsschädigend sich verhält, dann sind die Eintracht-Fans die Ersten, die sich melden und sagen, ey, irgendwie ist da eine Befremdlichkeit oder sonst irgendwas. Aber das ist ja nicht der Fall. Das heißt, die Einzigen, die das bewerten sollen, wie sie zufrieden sind mit dem Trainer sind, das sind ja die Eintracht-Fans selber. Und da muss man, glaube ich, einfach ausblenden, was andere denken. Und ich finde es eigentlich geil, dass es so ist. Weil am Ende war es ja so, dass als die Eintracht dann durch Europa so geslidet ist, dann war es ja einem ja fast schon zu viel Liebe auch für die Eintracht. Oder dachte, lass uns in Ruhe. Also das ist einfach die Eintracht. Und dann reden auch zu viele mit. Dann ist bei jedem Fanthema, was es gab, gab es plötzlich deutschlandweite Berichterstattung. Und das waren ja dann die Schattenseiten von diesem Hype, den die Eintracht hatte. Ich finde ganz geil. Ich glaube, die Eintracht sollte so eine kleine Wagenburg aufmachen und sagen, ey, lasst uns mal alle in Ruhe. Ihr könnt über den Trainer denken, was ihr wollt. Und das können sie auch. Also ich verstehe genau, was Etienne gesagt hat, aber ich glaube, das Wichtige ist, dass einem das egal ist. Also es ist doch egal, was Leute über Riera denken. Das Wichtigste ist, wie er arbeitet, und da bin ich genauso gespannt wie Etienne. Das ist irgendwie ein geiler Typ. Ich hab's auch vermisst und vielleicht bin ich auch der falsche Ansprechpartner, was Riera betrifft, weil ich so ein bisschen Topmöller ausgetrocknet war, was diese 069-Mentalität betrifft. So, das war alles immer ganz gut und du konntest es nicht ganz greifen, aber irgendwie konntest du auch nicht meckern, weil es punktemäßig erfolgreich war, aber manchmal wolltest du Topmöller schon schütteln und sagen, was ist denn los, Alter? So, come on, so, du brauchst nicht mit 8 Defensiven nach Heidenheim fahren. Come on, so, wenn du da irgendwie mit wenigen fahren untergehst, sind wir die Letzten, die Sau sind. Und ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass er auch so ist. Also, ich glaube, das passt von der Personality her. Und das sagt nichts über Sportliche, das sagt nichts darüber aus, was hier passieren wird, das wissen wir alle nicht. Aber von der Personality ist es schon so, dass ich Bock habe. Und wenn ich vor dem Gladbach-Spiel ins Stadion laufe, kriege die Aufstellung und sehe eine offensive Viererreihe plus noch einen Stürmer da vorne drin, denke ich mir so, jawohl, Alter. So. Und das ist eher das, was ich positiv mitnehme, anstatt zu denken, oh nein, der tritt zu breitbeinig auf, das fällt den Bremen-Fans wahrscheinlich nicht, das ist mir scheißegal. Am Ende ist es auch ein gutes Zeichen, wenn irgendwas in Bremen nicht gut ankommt.
Ja, aber du sagst es genau, also dieses... Mir ist es irgendwie komplett egal, weil ich bin da mittlerweile auch abgestumpft. Also ehrlich, seit die Eintracht sowieso in aller Munde ist.
Ja.
Also es ist ja wirklich so, das ist ja seit ich glaube, du hast es eingeordnet, seit dieser Erfolgsgeschichte, seit man diese Euroleague-Saison hatte, die erste, die so krass war, seitdem redet jeder über die Eintracht. Ob es positiv ist, ob es dann auch wieder dagegen kippt, weil Leute sich freuen, wenn es halt eben mal nicht so läuft, oder Leute sich wünschen, es würde nicht so laufen. Oder jeder hat eine Meinung, und die Eintracht ist halt irgendwie ein spannenderes Thema geworden, als sie davor war. Was ich ja auch verstehe, weil es gab ja wirklich viel zu erzählen. Da sind so viele Stories, wir kamen ja selbst nicht hinterher, was alles in diesen wenigen Jahren passiert ist. Und natürlich erregt es irgendwie Aufmerksamkeit. Und mittlerweile habe ich mich dran gewöhnt, dass wirklich jeder bei diesem Verein mitredet. Und es ist vielleicht auch okay, ich rede dann auch über irgendwelche anderen Vereine, die mich wahrscheinlich gar nichts angehen. Völlig fein, aber ich bewerte das nicht über so. Ich blende das mittlerweile komplett aus, und deswegen ist es jetzt auch so. Jetzt ist es wirklich extrem gerade, weil ich glaube, Etienne hat es richtig gesagt, Riera ist schon direkt mit so einem Stempel in diese Liga gekommen, weil es halt eben Berichterstattung gab über Ligue 1 und was das für ein Typ und was gab's hier und da und wer hat was über ihn gesagt und welche kleinen Skandale gab's, keine Ahnung. Habe ich mir auch alles durchgelesen. Natürlich, du willst dir ein Bild machen und das will jeder andere auch. Aber ja, am Ende muss man es, glaube ich, nicht überbewerten. Klar, es ist ein bisschen nervig. Ich glaube, ihn juckt's nicht. Er wurde ja auch schon auf diverse Dinge angesprochen und hat immer gesagt, ja, weiß ich nicht, wenn es von niemandem kommt, der mir wichtig ist oder den ich liebe, ist es mir ehrlich gesagt egal, was Leute sagen, und ich nehme es ihm irgendwie ab. Und ich hoffe, es ist auch so, weil du gehst ja auch sonst kaputt, wenn du jede Meinung irgendwie annimmst. Mhm. Und das mache ich ja auch schon als Fan nicht. Also ja, mittlerweile redet jeder über die Eintracht oder auch über den neuen Trainer. Dann sei es so, wir gucken uns einfach an, was da passiert. Und wenn es gut geht, dann freuen wir uns am Ende im Zweifel auch. Also hoffentlich geht's gut. Und wenn es schief geht, dann reden halt alle, aber machen sie jetzt eh auch schon. Also ich finde es nicht so dramatisch, aber ich versuche auch so wenig wie möglich zu lesen, weil man kann da ja auch versinken drin und dann ist auch nicht gut. Ich glaube, es ist okay. Also
ich glaub,
werfe den ersten Stein, wer noch nie über irgendjemand anderen geredet hat. Von daher haben wir ja hier auch schon gesagt, ist ja völlig fein, macht's
ich
halt.
Ich liebe es, über andere Vereine zu lästern, pure Leidenschaft und Hass für andere Vereine. Aber ganz ehrlich, also Riera ist hier, ich glaube, die Leute lieben es, auch jetzt die Eintracht so ein bisschen strugglen zu sehen. Sag ich, weil wir hatten ja, jetzt wirklich Hype-Jahre. Wir hatten wirklich Hype-Jahre. Und ich glaube, wenn ich einen Verein nicht mag und der hat irgendwie 5, 6, 7 richtig geile Jahre und die verkaufen Spieler und weiß ich nicht, machen Geld und gewinnen was und so weiter. Und dann machen die Fehler oder strugglen und so. Dann kommen natürlich die ganzen Leute und freuen sich auch, dass, dass es jetzt wieder so ein, ich will es nicht Absturz nennen, aber dass man das so sieht. Und das merkst du halt auch, wenn dann da irgendwie Leute schreiben, Kulttracht Frankfurt und so, als ob wir das so von uns, wir haben das ja nicht, das sagen ja nicht wir, so, weißt du, wir haben ja auch, ich habe 4 Abstiege miterlebt, so. Ich kann das ja ganz anders einordnen als Leute, die die Eintracht erst verfolgen seit Kovac oder seit Euroleague-Sieg oder sonst irgendwas. Und ja, ich habe nur das Gefühl, die Leute mögen es halt dann auch mal jemanden failen zu sehen.
Ja,
aber
100
who cares, ne? Also, ja.
Die wissen
ich glaube,
ja auch,
das ist der entscheidende Satz, ja.
Ja, eben. Und das Ding ist, nur ganz kurz, die wissen ja auch, dass das manche Fans aufregt. Und die freuen sich ja dann, wenn jemand dagegen geht. Also du willst dich ja streiten zum Teil. Vor allem so auf sozialen Netzwerken. Das ist ja so ein Gestichel. Das wollen die ja. Und wenn du dann schreibst, Kulttracht, Kultfurt, hahaha, und dann kommen aber wieder 10 Frankfurter und schreiben dagegen, was willst du? Natürlich, das ist halt gewollt und irgendwie gehört es auch schon fast dazu mittlerweile.
Ja, aber es ist halt überhaupt nicht entscheidend für irgendwas.
Ja.
Also es ist am Ende vollkommen egal. So, ihr habt es gut zusammengefasst. Ich glaube, da gibt es halt auch einfach, also, wenn wir jetzt über andere Vereine lästern, kann das denen ja auch egal sein. So, ist auch okay. So,
ja, ich bin mir ziemlich sicher, den VfL Wolfsburg juckt's nicht, wenn ich dann irgendwie sage, oh, eure 3 Fans, ja, okay, dann ist es so. Es juckt die nicht, es juckt auch Hoffenheim nicht, vor allem nicht in der Phase, wie es gerade bei denen läuft. Es interessiert die nicht, ob ich das geil finde, was da läuft oder nicht. Es juckt
ich weiß
die
nicht,
gar
ob
nicht.
Die beiden Beispiele passen, weil ich glaube, die interessiert es dann schon.
Nee, aber auch die Vereine, ne? Also nicht die Fans,
ja,
die nee. Vorhandenen, sondern halt wirklich die Leute, die da arbeiten, interessiert es auch nicht, was ich über die denke. So,
ja, und da muss man halt auch ein bisschen
genauso.
Da muss man auch ein bisschen selbstkritisch der Eintracht gegenüber sein, für über diesen Tweet, den dann dazu gemacht wurde. Das muss halt auch nicht sein, ne? Also das ist
nee, der war
am Ende, denke ich mir, ignorierst doch einfach so.
Das war unsouverän einfach. Das ist das
Problem. Das war unsouverän und antworte auf diese Bild-Zeitungsfrage auch gar nicht, zu denken, ey, stell mir bitte eine sportliche Frage, du Lappen. So, also.
Ja, wobei ich fand die Antwort von dem Trainer, die war, also ich habe mich auch aufgeregt, dass diese Frage überhaupt gestellt worden ist. Ich fand die Antwort vom Trainer darauf aber gut.
Ja, aber die war auch schon wieder zu ausführlich fast, so denke ich mir
ja,
so.
Ja, aber der ist halt auch ausführlich. Also, ne?
Ja, also ich denke mir so,
ich fand
lange,
sie trotzdem,
reden wir da drüber, Alter.
So, ich fand sie trotzdem gut an der Stelle und damit hätte man es dann halt einfach stehen lassen sollen, weil damit war alles gesagt und fertig. Danach dann da noch diesen Tweet abzusetzen, das war halt einfach unnötig. Wahrscheinlich war der schon geplant und in den Prozess konnte nicht mehr eingegriffen werden.
Wahrscheinlich,
naja, wurde nicht gelöscht. Also das ist, ich glaube, wenn, war das nicht gerade Hoffenheim oder irgendjemand hat irgendeinen so Tweet rausgehauen, den haben sie auch wieder gelöscht.
Ja.
Also es wirkte schon so ein bisschen, als ob, also ich kann mir auch nicht vorstellen, dass der offizielle Eintracht-Account sowas postet und stehen lässt, wenn es nicht auch genehmigt ist von höherer Stelle oder so. Und ja, ich, wie gesagt, ich fand es einfach unsouverän, weil da kannst du einfach drüber stehen. Da, was interessiert's, was Max Kruse in seinem Podcast oder Martin Hanik in seinem Podcast erzählt, who gives a shit? So, da würde ich als offiziell, da kann ich als Fan, kann da von mir aus auf Twitter gehen und sagen, ey, sind die dumm? Aber doch nicht der Eintracht-Account, da musst du doch, das musst du doch weglächeln. Also,
ja. Gut, also ihr habt es für mich ein bisschen eingeordnet. Ich gelobere Besserungen und versuche, was das angeht, ein bisschen mehr wie Patricia zu sein und das einfach alles zu ignorieren.
Sei mehr wie Patricia.
Genau. Also.
Ja, weiß ich nicht, aber ja.
Ich glaube, diesen Ratschlag hatten wir, wenn ich mich richtig erinnere, auch in der Vergangenheit bei anderen Themen auch schon mal. Also im Zweifelsfall, wenn ihr nicht wisst, wie man Patricia sein kann, fragt Patricia.
Ja, unbedingt. Sehr, sehr gerne.
Weiß nicht, ob du da einen Gefallen getan hast.
Das werden wir sehen. Ansonsten, wenn ihr wissen wollt, wie das mit dem weiteren internationalen Platz ist und wie da so die Einschätzung ist, dann fragen wir jetzt mal Etienne, weil der ist ja der Experte. Etienne, wie sieht's aus? Gibt's Möglichkeiten, mit Platz 7 die Euroleague zu erreichen für die Eintracht?
Schön, dass du fragst. Ja, also es gibt diese Möglichkeit, laut meinen Recherchen ist sie schlechter geworden durch das Ausscheiden, das sehr dämliche Ausscheiden von Borussia Dortmund gestern, aber wir sind immer noch auf Platz 2 in dieser Tabelle, ja, in der Tabelle hinter England. Wir werden verfolgt von den italienischen, spanischen und portugiesischen Vereinen und ja, es ist noch alles drin. Ich glaube, wir sind immer noch in der Pole Position. Aber es hängt halt trotzdem so ein bisschen, wir haben viele Outs, wie man beim Pokern sagen würde, mit Stuttgart, mit Mainz, mit Leverkusen, Bayern, wobei Bayern und Leverkusen, die könnten aufeinandertreffen, also für Leverkusen sieht es so oder so nicht gut aus in der Champions League, ich glaube, die treffen entweder auf Bayern oder Arsenal oder so, also wird so oder so schwer.
Ja.
Aber, also ich kann ja jetzt nicht die genauen Punkte sagen, die wir vorne liegen. Aber es sieht nach wie vor ganz gut aus. Aber ich möchte auch nochmal betonen, ich habe gerade nochmal auf die Tabelle geguckt. Ich meine, es ist jetzt natürlich sehr weit aus dem Fenster gelehnt. Vielleicht sollte ich das lieber nach Sonntag so eine Rechnung anstellen. Weil wenn wir jetzt am Sonntag gegen Freiburg auf den Sack kriegen, hat es eher erübrigt. Aber ich sag nur mal, wenn wir jetzt mal 3 Spiele in Folge gewinnen, was ich nicht für unmöglich halte bei den nächsten Gegnern.
Ja.
Wenn wir 3 Spiele in Folge gewinnen, dann hast du noch 8 Spiele und bist aber wieder einigermaßen dran. Also, wir können sogar vielleicht noch über einen Platz 6 oder so irgendwann mal reden. Das klingt jetzt ein bisschen größenwahnsinnig, aber Leverkusen spielt auch nicht die stabilste Saison. Die haben alle noch Dreifachbelastung. Leipzig spielt nicht die souveränste Saison. Entschuldigung, Frosch im Hals. Also, ich will jetzt nicht irgendwie hier träumen und so, wir müssen erstmal kleine Brötchen backen, aber in meinem Kopf, ganz, ja, sage ich ganz ehrlich, diese Rechnung habe ich irgendwo im Kopf.
Ja.
Weil ich halt einfach auch sehr viel Hoffnung jetzt habe auf die, wie schon gesagt, die Rückkehrer und wir haben jetzt die größten schweren Brocken, haben wir teilweise auch hinter uns so. Wir haben keine, ja, Dreifachbelastung mehr. Also es fügen sich gerade auch so ein paar Zeichen in unsere Richtung, hoffe ich zumindest. Und dann hoffe ich, dass vielleicht, dass wir einen geilen Endspurt hinlegen. Aber selbst wenn es dann nur auf Platz 7 hinausläuft, glaube ich, dass die Chancen recht hoch sind, dass das für die Euroleague reichen könnte. Ich hätte eigentlich gar nicht so Bock auf die ECL, auf die Conference League.
Nee.
Ich glaube, die Eintracht sieht das anders. Die sind wahrscheinlich froh, wenn sie trotzdem sagen kann, wir spielen europäisch. Aber ich glaube, für die nächste Saison wäre es halt geil, wenn wir Euroleague spielen, auch wegen dem Finale in Frankfurt.
Ja, also wir hatten es ja vor Sendungsstart schon mal kurz besprochen. Am Ende des Tages ist es in dieser Wertung der Top-Verbände kommen die ersten beiden, bekommen eben einen weiteren Platz. England ist fernab von allem. Wir sind auf Platz 2 und danach kommen eben die von dir angesprochenen Spanien, Italien und Portugal. Und dann muss man jetzt so ein bisschen drauf hoffen, dass von den Mannschaften, die jetzt möglichst weit in diesen internationalen Wettbewerben kommen, entweder halt direkt deutsche Mannschaften drin sind oder halt dann zumindest englische Mannschaften und weniger von den anderen. Ja, das ist halt dann das Wichtige. Wie hatten wir im Vorfeld gesagt, England allein hilft nicht, die anderen müssen halt schon auch da raus. Also am besten wäre es dann irgendwie, wenn englische Mannschaften gegen englische Mannschaften spielen oder gegen deutsche, dann hilft es noch am besten. Und weil du gerade eben gesagt hast, so rein rechnerisch ist irgendwie so Leverkusen oder wir sehen Leverkusen noch am Horizont. Weißt du, wer denn die nächsten 4 Gegner von Leverkusen sind?
Ja.
Ja. Soll ich sie dir sagen?
Ja, das kannst du gerne machen. Ja.
Mainz, Freiburg, ja. Bayern, okay. Und Heidenheim.
Und das Nachholspiel noch. HSV haben sie noch, die haben da nur ein Nachholspiel.
Stimmt, die haben das Nachholspiel noch. Ansonsten, ja, kommt es einem sehr bekannt vor.
Mhm. Ja, aber also ich muss sagen, nicht so stark.
Ich muss sagen, ich bin da nicht bei Etienne, jetzt schon über Leverkusen nachzudenken. glaube, man sollte sich jetzt auf diesen Fight mit Freiburg konzentrieren erstmal.
Ja.
Und dann kann man immer noch mal gucken. Also ich würde Freiburg auch nicht unterschätzen, weil die sind halt auch ekelhaft, weil die haben, glaube ich, das verinnerlicht, was ich vorhin gesagt habe, mit dem Mittelteil der Bundesliga. Die gewinnen halt irgendwie ihre Spiele mal durch eine Standard und du, eigentlich machen die es super, weil du kriegst von denen gar nichts mit. Keine spektakulären Spiele, keine Skandale, gar nichts. So, wenn du wirklich jetzt nicht komplett reinguckst, kriegst du Freiburg nicht mit und die sind trotzdem immer um die Europapokalplätze. Das heißt, die sind auch gefährlich. Das heißt, die wissen, wie man gegen Heidenheim gewinnt. Die gewinnen
Herr René, das ist der perfekte Verein für dich. Du wolltest doch vorhin einen ruhigeren Verein. Probier's mal bei Freiburg.
Ja, ich lasse mich da vielleicht von David mal kurz beraten, wie das da so mit Freiburg ist.
Also was ich sagen will, ich glaube, ich würde Freiburg tatsächlich gerade in unserer Situation nicht unterschätzen. Und ich glaube schon, dass das eine Leistung wäre, wenn man die jetzt überholt bis zum Saisonende. Und dann würde ich sagen, dann guckt man mal, wer von da oben vielleicht in irgendeiner Art und Weise noch struggelt, dass du dann so die letzten vier Spiele nochmal gucken kannst, wer noch in Schussweite ist. Aber so, auf was ich mich eingestellt habe, und das hat er jetzt direkt am Anfang schon seinen Klimax, ist Freiburg. Wenn du die schlägst jetzt zu Hause, dann werden die auch anfangen zu überlegen, boah, die Eintracht schon wieder, haben die uns irgendwie beim Kampf um die europäischen Plätze besiegt und bla bla. Also du kannst dieses Game auch spielen und ich glaube, Riera ist der richtige Trainer dafür. Und wenn du Siebter wirst und in die Euroleague kommst, dann mache ich drei Kreuze und dann können wir uns wieder auf die üblichen Sommerumbrüche freuen.
Ich würde mir so wünschen, dass Freiburg ein paar Wochen später kommen würde. Ich habe jetzt richtig Angst, weil das ist so ein, du sagst es ja, das ist ja genau das direkte Duell mit dem Verein, wo die Eintracht sich jetzt auch dran messen muss, wo sie sagen muss, okay, hier geht's um Platz 7 und das ist der erste direkte Konkurrent auf diesem Platz. Und jetzt ist es das direkte Duell und du spielst auch noch zu Hause. Und irgendwie ist es so ein Must-Win schon fast. Also das wird halt, das wäre richtig groß, wenn du das Spiel gewinnst. Ja. Und es kommt mir ein bisschen zu früh. So, also mit diesem ganzen neuer Trainer, die Verletzten kommen vielleicht langsam zurück, aber irgendwie fehlen immer noch sau viele Spieler. Und ich hätte dem Ganzen gerne noch so 2-3 Wochen Zeit gegeben. Einfach, ne, weil ich das Gefühl habe, die Eintracht kann sich vielleicht in so eine kleine Stabilität spielen. Und wir sind aber noch nicht da. Wir sind noch nicht an dem Punkt. Und jetzt ist es so ein Fragezeichen. Also ich gehe in dieses Spiel mit so einem Fragezeichen, wo stehen wir jetzt wirklich? Also gegen Gladbach hat man gewonnen, 3-0. Aber Gladbach ist selbst komplett am Struggeln. Und gegen Bayern war das in der zweiten Halbzeit vor allem gar nicht so schlecht. Aber dann weiß ich auch nicht. Irgendwie, ja, hat mir Hoffnung gemacht. Aber klar, gegen Bayern ist nicht der Gradmesser. Und wer weiß, vielleicht hat Bayern dann auch einen Gang zurückgeschaltet. Keine Ahnung. Alles in allem gehe ich mit so einem riesen Fragezeichen da rein und das stresst mich ein bisschen, dieses Spiel jetzt.
Ja, kann ich voll und ganz verstehen. Ja, können wir jetzt am Ende des Tages halt auch nicht ändern, müssen wir jetzt halt Lösungen für finden. Ich bin da auch eigentlich guten Mutes. Ich glaube auch, dass Riera da jetzt genau der Richtige ist, um an der Stelle da jetzt halt auch eine Lösung zu finden. Und vielleicht ist es auch gar nicht verkehrt, wenn das jetzt eben der Gegner ist, weil du am Ende vielleicht halt auch viel Positives draus ziehen kannst, wenn du dieses Spiel jetzt für dich entscheidest, dass du da jetzt dann halt auch diese nötige Motivation für diese bevorstehende Crunch-Time hast. Und es ist wahrscheinlich auch absurd zu sagen, dass wir von der Crunch-Time reden, wenn wir gegen Mainz, Heidenheim, St. Pauli spielen. Ja, aber da kommt es halt jetzt am Ende des Tages drauf an. Das sind halt die Spiele, die du jetzt einfach gewinnen musst.
Ja, und ich meine, wie oft hat Basti in Fußball 2000 gesagt, er hat keinen Bock mehr, dass Dino Tommeler von einer harten Nuss redet. So, für mich ist das jetzt auch wieder so. Natürlich ist es ein schweres Spiel, aber welches Spiel ist einfach? Also, ich denke halt, ganz ehrlich, also zu Hause gegen Freiburg, Euphorie ist da, Spieler kommt zurück. Es geht um was, Sonntagabend, letztes Spiel, let's go. Also ich will gar nicht so in diesen Zweifel verfallen. Natürlich, das ist ein Spiel, wo man auch was verlieren kann, keine Frage. Aber hey, für mich ist das klar, dass wir das gewinnen, ehrlich gesagt. Also es ist keine Option, gegen Freiburg zu Hause jetzt die Saison herzuschenken.
Ja, vor allem kannst du ja eine Chance sein. Du kannst sie überholen und dann kannst du dich auch einfach in die andere Richtung bringen. Genau wie du es gesagt hast, nicht immer dieses... Oh nein, und danach halt, danach hast du auch Spiele, die du gewinnen kannst. Und das ist ja von den nächsten Spielen das Schwerste. Ja. Wenn du das schon gewinnst, dann kannst du in die anderen Spiele mit einem echten guten Selbstvertrauen gehen und sagen, gucken wir wirklich mal, was noch geht. Und selbst wenn irgendwie nichts mehr ganz nach oben geht und es am Ende doch nicht reicht, hast du zumindest irgendwie einen Trainer, der schon mal Dinge ausprobieren konnte, der sich Vorstellungen verschaffen kann, der mit Krösche reden kann, sagen kann, ey, wir brauchen, an der Stelle brauchen wir jemanden und so weiter und so fort. Weil Etienne hat es, glaube ich, gesagt, mit Topmüller, dem hat man auch Zeit gegeben. In Transferperioden. Und dann hat das nicht geklappt. Und dann hat das aufeinander aufgebaut. Also von daher, ich habe Bock auf das Projekt und ich hoffe, dass das irgendwie langsam auch mal, was das Glück betrifft an gewissen Stellen, sei es Verletzte, sei es auf dem Fußballplatz, einfach in seine Richtung läuft. So, da muss halt auch beim Fußball ein bisschen Glück dazu kommen, dass es einfach wieder sich so ein bisschen in deine Richtung bewegt. Und ich glaube, wir wissen alle, was dann in Frankfurt los sein kann. Und irgendwie dürstet ja jeder nach, weil diese Saison hat gefühlt immer noch nicht angefangen emotional. Und vielleicht ist Freiburg das Spiel, wo du sagst, ey, come on, das ist jetzt der Rest der Saison, wir sind jetzt in diesem Modus, es kann kein Transfer mehr getätigt werden, also kann man jetzt die Spieler auch mal in Ruhe lassen. Du kannst eh nichts mehr machen, der Trainer ist jetzt da, es ist jetzt einfach so, wie es ist. Und jetzt lass uns zumindest für 10 Spieler so diesen Eintracht-Modus haben, wo man sich auch nicht untereinander zerfleischt, weil der eine den Torwart nicht mag und der andere da und bla. Mhm. Ist jetzt egal. So einfach wieder ein bisschen in den Eintracht-Modus kommen und gucken, was noch geht.
Ja. Ja, finde ich einen guten Punkt. Das jetzt einfach so zu sehen und ja, ich glaube schon, dass wir da einfach mit dem nötigen Selbstvertrauen und so weiter da schon auch was hinbekommen kann. Und es ist halt auch ein Heimspiel. Es ist halt auch nochmal ein Faktor. Klar, es ist Sonntagabend, aber trotzdem, es ist ein Heimspiel und da haben wir in der Vergangenheit eigentlich auch immer ganz gut ausgesehen. Ja. Aber die spannende Frage ist ja, und da gucke ich mal so in die Richtung von Patricia, die ja hier die Fachangestellte für Aufstellungsfragen ist. Wie sieht denn unsere Aufstellung am Sonntag aus? Ist Robin Koch wieder fit?
Ja, ich hoffe doch. Kickbase sagt übrigens ja, falls es jemanden interessiert. Bei Kickbase gucke ich ja immer, ob die Spieler fit sind oder nicht. Und da steht seit einem Tag wieder fit. Deswegen gehe ich davon aus, Robin Koch ist wieder fit. Aber ich gucke gar nicht in meine Richtung, ehrlich gesagt. Sondern Basti hat gesagt, er hat genaue Vorstellungen, wie er spielen würde, wenn alle da sind.
Ah, Backfire,
und dann hat er doch bestimmt auch genaue Vorstellungen, wie man das kompensiert, wenn nicht alle da sind. Von daher weiß ich das einfach von mir weg.
Bitte, Basti.
Da brauche ich aber eure Hilfe, weil ich den Überblick verloren habe, wer eventuell wiederkommen könnte. Also Ebnu Taleb und Usun sind noch raus, das ist schon mal safe.
Die sind ja noch raus, ich glaube, die kommen erst irgendwo Mitte März ist so der aktuelle Plan.
Kalimuendo und Burkhardt, sind das ernsthafte Startelf-Kandidaten oder muss man auch hier so ein bisschen noch abwarten?
Also ich glaube, fest einer von beiden wird starten.
Hätte ich jetzt auch gesagt.
Wenn es nur für eine Halbzeit ist, sondern spielt der andere, aber...
Ja. Ja gut, wir müssen uns, glaube ich, erstmal auf ein Spielsystem einigen und ich glaube, das ist gar nicht so einfach bei Riera tatsächlich, weil das ja selbst im Spiel ab und zu wechselt. Aber ich würde mit Viererkette spielen, ehrlich gesagt.
Ja, hätte ich jetzt aus dem Gefühl raus auch gesagt.
Im Tor ist bei mir immer noch Santos oder Sanz.
Ja, ich glaube, diese Diskussion kannst du jetzt nicht mehr aufmachen.
Keine Ahnung.
Bitte. Also, aufmachen kannst du jede Diskussion, aber was soll das jetzt bringen an der Stelle?
Die Diskussion war nie geschlossen. Also für mich schon, aber ich habe nicht das Gefühl, dass diese Diskussion jemals geschlossen war. Aber um es kurz zu machen, für mich auch.
Also für mich war sie dahingehend geschlossen, als Riera gesagt hat, so nach dem Motto, der Kerl bringt alles mit, was ich von einem Torwart irgendwie sehen will. Und ja, der ist noch jung, der kann Fehler machen, aber der ist für mich fein. Damit war für mich die Diskussion beendet.
Ja, das ist auch gut jetzt mal. Dann haben wir quasi ihn.
Ja.
So, Theater ist noch verletzt.
Theater ist noch verletzt, da war die letzte Prognose, die ich gelesen habe, so Ende März, Anfang April.
Wei.
Ja, genau. Über die Prognose bei Christensen brauchen wir vielleicht gar nicht reden.
Ja gut, dann haben wir Koch und Amanda wahrscheinlich in der Innenverteidigung.
Ja,
würde ich von ausgehen.
Also, ja, dann links Brown.
Ja.
Und rechts würde ich ehrlich gesagt Baum spielen lassen. Ich weiß nicht warum, aber irgendwie, ich fremdel mit Collins so ein bisschen diese Saison.
Warum?
Keine Ahnung. Ich kann das gar nicht so an was Bestimmtes festmachen, aber irgendwie, weiß nicht. Wenn ich es mir aussuchen könnte, würde ich Baum statt Collins spielen lassen, Rechtsverteidiger.
Okay. Etienne, Patricia, was ist so eure Meinung dazu? Baum oder Collins?
Ja, Ich verstehe, glaube ich, wo es herkommt bei Basti. Aber nichts, ich glaube halt irgendwie eher, dass Collins spielen wird. Hätte aber auch nichts gegen Baum. Also mir hat das ja eh schon ultra leid getan, dass er es gegen den HSV, dass er eingewechselt wurde und sich dann verletzt hat und jetzt wieder raus war, weil ich glaube, das wäre eigentlich so sein Weg ran gewesen an diese Mannschaft über Einsatzzeiten. Und das war dann nicht so. Und jetzt ist er ja wieder zurück und wurde auch eingewechselt. Deswegen, ich würde mich freuen, wenn er spielt auf jeden Fall. Weiß aber nicht, ob das passieren wird. Aber bei Riera weiß man halt auch noch nicht. Keine Ahnung. Mhm. Aber ja, also vom Gefühl her glaube ich nicht, dass er spielt. Ja, würde mich freuen. Wenn nicht, spielt halt Collins. Ist auch in Ordnung. Also ja, ist in Ordnung, aber hat jetzt nicht seine stärkste Saison, aber das steht auf einer anderen Seite jetzt.
Ja, ich kann Baum einfach natürlich auch nicht so richtig einschätzen. Mhm. Ich glaube halt, dass wenn der spielen würde, dass der dann natürlich auf jeden Fall 1000%ig motiviert ist und so, aber ich kann den nicht realistisch einschätzen. Und bei Collins ist es so, er erinnert mich so manchmal ein bisschen so an Tuta. Da wechseln sich dann so richtig gute Aktionen ab, dann wieder mit so komplett haarsträubenden Aktionen. Und man weiß einfach nicht so, was ist jetzt der richtige Collins? Ja, weiß ich nicht. Aber ich glaube, an der Position wird es jetzt auch nicht liegen. Also ich meine, mit Amanda Koch-Brown und dann entweder Collins oder Baum, das ist schon in Ordnung, finde ich. Also unter normalen Umständen. So, ich finde auch, Amanda hat das in letzter Zeit echt gut gemacht. Ich finde, das ist einfach auch so ein Hühne. Der gibt mir irgendwie Sicherheit, auch wenn er vielleicht nicht immer alles richtig macht, aber einfach so, das ist so ein richtiger, ja, so ein richtiger Klotz da hinten. Und ja, vielleicht würde er aber auch ganz anders was machen. Vielleicht spielt er auch Brown dann auf der 6 oder so. Und Skiri geht in die Innenverteidigung oder was weiß ich. Also
ja gut, aber Brown ist ja sowieso gefühlt auf dem ganzen Feld irgendwie unterwegs. Ja. Also außer Torwart siehst du den ja eigentlich auf allen Positionen immer.
Ja, das stimmt.
Also der hat ja sowieso einen wahnsinnigen Schritt gemacht. Ich glaube, das kann man auch nicht hoch genug würdigen, wie der sich da jetzt weiterentwickelt hat.
Ja, den muss man sich vor allen Dingen nochmal genau anschauen, weil
meinst du, das ist einer von den Kandidaten, die wir nicht mehr allzu lange sehen werden? Das ist
der Kandidat.
Ja. Also man muss mal sagen, bei der ganzen Formkrise, die Eintracht hatte, da kann man ihn wirklich ausklammern. Ne?
Ja,
also während Christensen, Koch, Theat, alles gestandene Nationalspieler, die wir hier letzte Saison so krass gelobt haben, die haben diese Saison alle Federn gelassen und Brown hat, ich kann mich an kaum ein Spiel erinnern.
Im Gegenteil sogar. Also Brown ist
wo Brown mal nicht überzeugt hat.
Ja, ne? Der hat also noch mal irgendwie zwei Schippen gefühlt draufgelegt.
Und alleine die Auftritte in der Champions League.
Ja, ja.
Alleine die Auftritte in der Champions League, wo man keine guten Erinnerungen hat, weil die meisten Spiele irgendwie baden gegangen sind, hatte der
mit
trotzdem
Olise zweimal ausgeschaltet.
Outstanding Leistung gegen alle diese Brettspiele.
Ausgeschaltet.
Ja.
Genau. Also das ist schon.
Stell dir vor, du bist so krass, dass du in so einer Phase deines Vereins trotzdem der Outstanding Spieler bist und dich entwickelst auch noch. Also, dass du wirklich einfach das machst, also vor allem, wie jung der ist. Also, das machst du ja als junger Spieler. Das ist nicht mal hier nicht, dir nicht so getan, dass du dich da einfach weiterentwickelst und einfach dein Ding machst, obwohl die komplette Mannschaft um dich rum, dieses komplette Gerüst struggelt. Das ist ja, also, da steckt so viel dahinter. Der Junge wird seinen Weg gehen auf jeden Fall. Ja, also deswegen glaube ich, der Junge wird seinen Weg gehen und wahrscheinlich leider auch nicht mehr so lange bei der Eintracht. Und es sei ihm gegönnt, aber ist halt traurig für uns, ne? Aber also der ist halt krass, deswegen.
Der ist schon richtig krass. Ja. Gut, Viererkette steht. Können ja Baum/Collins mal gucken.
Yes.
Dann habe ich gelernt, dass Riera meistens Larsson auf der 6 alleine spielen lässt. Also wir machen so ein 4-1-4-1.
Ja.
Da würde ich auch bei bleiben, ehrlich gesagt.
Ja, okay. Wer ist dann?
Kann man sich jetzt austoben. Und bei der offensiven Viererreihe kann man irgendwie variieren. Ich würde gerne nur eine Sache sehen. Ja. Ich würde Doan gerne auf seiner Hauptposition sehen. Der Rest ist mir egal.
Und dafür geht dann Echguyab raus.
Ja, oder auf die andere Seite ist mir egal. Ich würde Doan fragen, sag du, also vier Plätze. Dann würde ich Doan fragen, wo willst du spielen? Und dann haben wir noch 3 übrig. Und ich glaube, dass Doan sagen würde, er will rechts außen spielen.
Ja, das glaube ich auch. Hat er ja eigentlich auch gesagt. Also er hat sich ja geäußert und gesagt, ne, das ist jetzt für ihn nicht so easy. Aber dass er sich natürlich anpasst und dass er natürlich sein Bestes gibt, aber dass es auch nicht seine präferierte Position ist. So, es ist ja auch, ist ja auch eine löbliche Einstellung, aber ich glaube, wenn er ganz, ganz ehrlich ist, würde er sagen, safe spiele ich lieber meine angestammte Position.
Und ich fände das auch wichtig tatsächlich, weil ich finde, dass Doan ein unterschätztes Asset ist, sag ich mal. Das ist einer der besten Spieler, die wir haben, und ich finde, dass man dem die Eingewöhnung, weil es ist auch seine erste Saison in Frankfurt, so leicht wie möglich machen sollte und den nicht in so eine merkwürdige Positionsidentitätskrise bringen sollte.
Weil der natürlich ist ja saustark gestartet zu Beginn der Saison. Also wie krass der hier war am Anfang.
Ja, und dann hat die Scheiße angefangen, dass der plötzlich Außenverteidiger war. Das nehme ich Dino Topmüller immer noch übel, tatsächlich.
Hört er hat überhaupt nicht raus.
Er hat ihn aus dem Flow gebracht auch. Er hat ihn wirklich aus dem Flow gebracht. Und dann kam Riera, der ihn jetzt ein bisschen ins Zentrum gezogen hat. Und ich kann echt verstehen, dass der verwirrt ist. Weil ich glaube, dass der ein Spieler ist, der gerne auch wirklich alle taktischen Anweisungen wissen will, erfüllen will und irgendwie sich an seine Mitspieler gewöhnen will. Und Patrick hat es vorhin gesagt, was Nene Brown geschafft hat, hat er dann nicht geschafft. Er ist dann quasi mit einer struggelnden Mannschaft mitgestruggelt. Und ich würde ihm wünschen...
Ja, sag erstmal.
Nee.
Okay, nee, ich glaube, das ist so ein bisschen Fluch und Segen zugleich bei Doan, dass er so ist, wie er ist. Also, dass er wahrscheinlich auch einer ist, der sich so im Training präsentiert von wegen, nee, ich mach das alles, was ihr sagt und ich versuche mich da reinzufuchsen und dass der halt so eine krasse Arbeitsmoral hat und auch so einen Willen, das zu schaffen und dass er halt auch flexibel ist. Also, es ist ja ein Spieler, der viele Fähigkeiten mitbringt. Und ich glaube, das ist manchmal, also das ist ein Segen für dich als Trainer und als Fan und als Mannschaft, aber für dich als Spieler, um das zu bekommen, was du gerne möchtest, ist es, glaube ich, blöd, weil du wirst immer derjenige sein, wo der Trainer sagt, hey, dich kann man aber auch so und so schieben, weil da sehe ich dich auch. Und du musst dann halt, also entweder du zickst dann rum oder du bist halt der Spieler, der du bist und sagst, hey, okay, versuche ich, auch wenn ich mich nicht 100% wohlfühle. Und ich glaube, damit struggelt er halt gerade ein bisschen. Und das ist eigentlich eine positive Eigenschaft, die für ihn, also es macht es für ihn halt schwerer.
Ja, und ich finde, dass man ihn einfach so wieder reinkriegen muss, weil der ist für mich weiterhin, was das betrifft, unterschätzt. Jeder sagt so, oh, der ist nicht gut in Form, ja. Der hat es aber auch nicht so einfach gehabt. So erste Saison, verschiedene Positionen, neuer Trainer. Ich finde, dass man wieder ein bisschen mehr sagen muss, ey, krass, dass wir den bekommen haben und lass uns den mal wirklich irgendwie behutsam einsetzen, dass er seine Stärken ausspielen kann, weil ich finde, auch noch in der Topmüller-Zeit, als er ihn dann irgendwann wieder vorgezogen hat, hast du sofort gesehen, wie wichtig der ist. Und der hat dir 6 Punkte geholt in diesen beiden Spielen da, in diesen beiden Heimspielen. Und das kann ein Unterschiedsspieler sein. Und dann muss man halt gucken.
Ich wollte gerade sagen, der ist eigentlich.
Dann müsste man Eschko Yap mal fragen, wo er, da müsste man Amamuni fragen, wo er dann spielen will.
Aber ich finde zum Beispiel, also erstens mal, ich finde, Doan ist ein Unterschiedsspieler, wenn er in Topform ist, so. Und ich finde eigentlich mit Eschko Yap haben wir so einen richtig geilen Joker jetzt. Den du wirklich mal so, wenn nach 65, 70 Minuten, wenn es nicht so läuft, den nochmal reinbringen kannst, der ist voll auf 180, der ist auf Anschlag und traut sich was. Das finde ich eigentlich eine ganz geile Kombo, so Doan und Eschko Yap auf der rechten Seite. Also ich sehe es wie Basti, ich würde auch Doan gerne auf rechts sehen. Und ich finde halt im Mittelfeld finde ich es halt spannender, weil du hast halt dann, du hast Larsson, du hast Götze, der halt nach seiner Einwechslung gegen die Bayern, finde ich, sehr gut gespielt hat. Du hast einen Højlund, der eigentlich auch, finde ich, ganz, ganz ordentlich gespielt hat, bis auf den verschuldeten Elfmeter, der natürlich super dumm war, aber eigentlich in dem Spiel auch richtig gut war. Und du hast einen Skiri, also du hast, und einen Chaibi habe ich noch vergessen, den haben wir ja auch noch. Also da hast du schon so ein bisschen die Qual der Wahl. Dahoud auch noch, genau. Also im zentralen Mittelfeld oder so hinter diesen Offensiven, da tummeln sich echt 6 Spieler für 3 Positionen oder so. Also, aber da muss dann der Trainer halt gucken, wer im Training abliefert, wer irgendwie in Topform ist und keine Ahnung, weil ich glaube, links wird er auf jeden Fall Bahoya spielen lassen. Also könnte ich mir vorstellen. Und dann hast du noch im Sturm entweder Kalimuendo oder Burkhardt.
Ja. Ich würde Doan rechts, Kalimuendo links, dann hast du 2 mit verkehrten Füßen praktisch irgendwie.
Also du würdest Kalimuendo auf die Außenbahn ziehen, oder?
Ja.
Na gut, der ist ja sowieso schon relativ viel auch unterwegs und geht ja auch viel nach außen.
Am Ende kannst du halt auch so einen Dreiersturm basteln, den wir unter Hütter mal hatten, wo du einen Mittelschirm hattest und dann hattest du so 2 hybride Zehner dahinter. Also wenn Doan und Kalimuendo hinter Burkhardt sind, dann hast du da vorne so ein Dreieck, was er auch mal tauschen kann. Also Burkhardt läuft ja auch viel an und der wird dann auch mal ein bisschen ausweichen. Dann können Doan und Kalimuendo mal die Seiten tauschen, weil der dann wieder die starken Füße quasi auf der richtigen Seite sind. Also da kannst du schon viel mitmachen. Wir müssen jetzt halt nur gucken, wer der Verbindungsspieler dann ist, wen du praktisch so ein bisschen neben Larsson stellst. Mhm. Also du hast Larsson und dann hättest du ja theoretisch noch zwei Plätze. Dann ich würde tatsächlich wahrscheinlich vom Gefühl her Chaby statt Götze nehmen und dann Højlund vielleicht.
Also jetzt nochmal langsam zum Mitschreiben. Wir hatten jetzt Kalimuendo als Stürmer für den Anfang, wobei im Zweifelsfall das auch beliebig mit Burkhardt wahrscheinlich getauscht werden kann und dann wird es wahrscheinlich sowieso irgendwie den Wechsel ab der 60. Minute oder irgendwas geben für einen von beiden. Da waren wir uns einig.
Nee, also ich würde beide starten lassen.
Wir haben beide gestellt, oder?
Ich würde beide stellen, tatsächlich.
Du würdest beide stellen, okay. Ja.
Ich weiß halt nicht, ob die beide schon können. Also sind die so bei 100%, dass sie starten können. Aber im Idealfall, wir gehen jetzt mal davon aus, einfach, Fragezeichen.
Ja, also ich würde es tatsächlich so machen, dass wenn ich weiß, die haben, ich meine, in München hatten sie ja scheinbar auch gewisse Minuten im Tank. Ja. Und wenn es jetzt heißt, die haben beide 60 Minuten im Tank, dann würde ich die erstmal 60 Minuten spielen lassen und dann kann ich immer noch aus diesem reichen Fundus schöpfen, der dann noch hinterherkommen kann. Also ich würde es probieren. Ich würde Burkhardt als Mittelstürmer, Kalimuendo links, Doan rechts, Larsson auf der 6 und dann brauchst du halt noch zwei für die Zentrale.
Ja, okay,
das
verstehe.
Das wären bei mir vielleicht, ja, Chaby und dann müssen wir, ja, weiß ich nicht.
Also ich glaube, vielleicht er verzichtet gerade nicht auf Götze.
Ja, dann Chaby und Götze von mir aus.
Also ich glaube, Götze ist für ihn einfach als Spieler und auch als Bindeglied da, also für den Trainer da gerade zu wichtig.
Ja, ist vielleicht auch wichtig, dass du einen Spieler drin hast, dem du nicht lange erklären musst, was er zu tun hat.
Mhm. Ja, mit Sicherheit. Das heißt, wir sind aber dann eigentlich eher in so einem 4-2-2-1 irgendwie sowas. Ne? Du hast so zwei Außen, einen zentralen Stürmer, zwei, die so ein bisschen zwischen Offensive und Defensive auch umschalten und Larsson ist so der letzte Sechser.
Ja, es wäre zwar mutig, aber im Endeffekt hat er das ja so ähnlich schon mal gemacht.
Hm. Spannend wird's, wenn dann noch Ebnu Talib und Uzun auch wieder da sind. Dann wird's langsam wirklich. Ja. Ich meine, Knauf fällt jetzt erstmal aus und so.
Also ich glaube, Knauf sehen wir diese Saison nicht mehr und das ist auch okay. Also das ist
glaube ich. Also da bin ich mal gespannt, wie das dann läuft, ey.
Ja, aber es ist doch gut. Also es ist besser, als wenn wir gar nicht wissen, wen wir stellen sollen.
Ja,
das auf jeden Fall.
Luxusproblem.
Das auf jeden Fall, ja. Ja. Okay, das heißt, das wäre jetzt so unsere Aufstellung. Die hätten wir jetzt mal so hier hingebastelt.
Ja. Wen hast du jetzt zentral? Götze und Chaby?
Götze und Chaby, Larsson dahinter und vorne die drei Offensiven, die Basti gerne
Wir wollten
hätte.
Nur sicher gehen, dass Chaby drin ist. wollte ich unbedingt aufstellen, aber ja.
Ja. Ich find's eine spannende Aufstellung und ich glaube auch, dass du das durchaus machen kannst gegen Freiburg. Ich meine, ne, am Ende des Tages, wir haben es ja vorhin gesagt, musst du die Punkte jetzt einfach in diesen Spielen holen. Das ist ein Heimspiel. Da wird es dir keiner übel nehmen, wenn du sagst, okay, ich stelle jetzt einfach mal auch offensiv auf.
Ja. Du, es wird halt unabhängig von der Aufstellung darauf ankommen, dass du es schaffst, und das bereitet mir schon noch ein bisschen Bauchschmerzen, Standards zu verteidigen. Also das ist so ein bisschen eine Schwachstelle die Saison, und jetzt kommt quasi der Endgegner, was das betrifft.
Ich wollte gerade sagen, also ne, auf der einen Seite, ich hatte die Statistik vorhin gesehen bei im Herzen von Europa von der Eintracht. Freiburg hat von ihren 34 Toren, die sie gemacht haben, 16 per Standard gemacht und hat von den 37 Toren, die sie kassiert haben, allerdings auch 16 kassiert. Jetzt ist die Eintracht nicht so prädestiniert dabei, Tore mit Standards zu machen. Und ist auf der anderen Seite aber auch nicht so prädestiniert dabei, Tore gegen Standards zu verteidigen. Also das wird halt schon nochmal eine spannende Nummer. Da hoffe ich sehr, dass Riera, und er ist ja auch auf der einen Pressekonferenz schon drauf angesprochen worden, wie das mit den Standards ist, dass der da ein Augenmerk drauf hat.
Ja, ich meine, du kannst das trainieren. Ein Stück weit ist es aber auch, ja, so bei diesen bei diesen Standards, wenn da ein Beste oder ein Grifo da perfekt reinflankt, das ist auch immer ein bisschen Gewürfel, finde ich. Also,
ja, ne, du musst halt einfach.
Klar musst du gut stehen und hochgehen und so, aber da kann halt immer mal irgendwie der Ball irgendeinem da vor die Füße fallen.
Ja, klar. Ja. Ist halt dann auch viel Timing, wenn du da halt eine Millisekunde hinten dran bist, da ist halt Fußball dann auch einfach ein schnelles Spiel. Dann ist der Ball halt einfach vorbei und wenn dann, wie du sagst, der fällt halt einem dann blöd vor die Füße, dann kannst du halt auch einfach nichts machen. Ja. Aber wird trotzdem spannend zu sehen, wie sich das dann gibt.
Ich sag
ja
4-1.
Okay, Etienne haut jetzt richtig rein.
4-1. Das wird Winds of Change, ey.
Okay. I'm a little bit surprised, but ich find's irgendwie gut. Basti?
Ich sag 3-1 für die Eintracht tatsächlich.
Ja, Mann.
Bin merkwürdig optimistisch. So, das war vom Gladbach-Spiel auch schon so, dass ich dachte, hä, was ist denn los? Also ich glaube, dass ich nicht dafür bekannt bin, hier großartig auf die Eintracht zu tippen, aber irgendwie let's go.
Patricia?
Dann bleibe ich bei vielen Toren und sag aber 3-2.
Ah, schon wieder zwei Tore fressen.
Ja, da sind wir uns ja einig.
Also geht sowieso in eine ganz andere Richtung wahrscheinlich.
Wahrscheinlich 0-0.
Ja, ist dann so die Frage. Richtig bitteres Sonntagabendspiel.
Ich wollte gerade sagen, so ein 0-0 der schlechten Sorte dann aber, oder?
Nutzungskampf.
0-1, 88 Minuten Matanovic.
Boah, das wäre natürlich Gott, auch stimmt. Bitter. Ecke, Kopfball, Matanovic.
Ja, so halb angeköpft und irgendwie.
Dann springt.
Aber gut.
Ja, irgendwie ungünstig vom Rücken von irgendeinem Abwehrspieler springt er noch ins Tor. Nee, ich glaube auch, das wird gut. Ich sehe nicht so viele Tore in dem Spiel. Ich wäre aber auch bei der Eintracht. Irgendwie sagte mir mein Bauchgefühl vorhin 2-0 für die Eintracht. Was ich auch wichtig finde, wenn wir einfach mal wieder Spiele geil. Haben, wo wir möglichst wenig bis gar keine Gegentore jetzt bekommen, dass wir da so ein bisschen dass wir da wieder etablieren können, dass wir nicht so viele Gegentore fressen. Das wäre, glaube ich, für das Allgemeingefüge und für die Stimmung wäre dann ein gutes Ding. Jo, und dann gucken wir nächste Woche nach vorne, wenn es dann heißt, wer kommt danach? St. Pauli, ne? Wenn ich mich nicht vertue. Genau, St. Pauli, Heidenheim, Mainz. Ah, das werden schöne Wochen.
Highlight knack ich jetzt, aber irgendwann muss man anfangen, die Saison anzunehmen. Es sind jetzt auch nicht mehr unfassbar viele Spiele.
Nee, du hast nur 11 Spiele und da musst du jetzt halt zeigen, dass du weiterhin halt Bock hast, international im nächsten Jahr zu spielen. Ich glaube, kommt da nochmal eine Länderspielpause? Ich glaube, im März kommt nochmal eine, ne?
Es kommt nochmal eine,
glaub, ja.
Aber ich weiß nicht genau wann.
Ende März ist die.
Okay. Ja, das heißt, da kannst du dann nochmal dich so ein bisschen orientieren, wenn es dann in die letzte Phase der Saison geht. Die ja auch nicht unwahrscheinlich lang ist. Ich glaube, Anfang Mai sind wir durch oder Mitte Mai. Nee, Anfang Mai meine ich, wegen hier Gedöns Weltmeisterschafts-Krimskrams.
Mhm.
Ja, das wird nochmal ein hartes Ding. Ja, schön. Habt ihr noch weitere Themen rund um die Eintracht oder um den Fußball herum, die du besprechen willst? Etienne, du bist ja nicht so oft hier, hast du noch andere Fußballthemen, die du auf dem Herzen hast und loswerden willst?
Nö, ich habe jetzt gelesen, wir haben eine Weiterverkaufsklausel, 20% von Hauke. Finde ich ganz gut. Vielleicht kommt ja so ein Saudi-Club und kauft den für 80 Millionen jetzt nach seiner Champions League.
Nachdem er, wie viele Tore hat er jetzt gemacht? 5?
Ja, ich glaube 5 oder 6 in der Champions League. Und in der Champions League Quali hat er, glaube ich, auch 4 Scorer oder so gemacht. Ja, keine Ahnung. Und ja, hoffe, dass Axel Hellmann seinen Vertrag verlängert. Das steht ja auch nochmal so gerade ein bisschen im Raum.
Das sieht aber ja eigentlich danach aus, als wenn der jetzt vorzeitig nochmal relativ lange verlängert wird.
Ja, ich glaube, bei den Zahlen, die da so im Raum schwören, wird er schon Ja sagen. Ist ja schon ganz okay.
Was waren's? 3 Millionen Jahresgehalt ohne Boni, hatte ich irgendwo gelesen.
Ja, weiß ich nicht, was da dran ist, aber dem wird schon ganz gut, der wird schon leben können.
Ja, also meinst du, er muss jetzt nicht irgendwie jeden
Ja, was soll er auch sonst machen? Er hat ja auch keinen Bock. Was soll er da jetzt Faxe schicken von der DFL oder was? Also ich finde das ja auch Quatsch. Das ist schon okay, das passt ja einfach auch. Also don't fix what's not broken. Insofern sollten wir uns da nicht eine Baustelle aufmachen.
Ja, ist richtig.
Die wir nicht brauchen. So.
Ich wollte gerade eben sagen, wer schickt denn heutzutage noch Faxe? Aber dann ist mir wieder eingefallen, du redest von der DFL, dann war klar, da werden natürlich Faxe geschickt. Was auch sonst.
Ja. Nee, aber ansonsten habe ich echt, weiß ich gar nicht, ist gerade kein krasseres Thema da, glaube ich.
Ja, dann müssen wir auch keine krassen Themen erfinden. Wir hatten es ja vorhin, man muss auch einfach mal die Dinge wegignorieren und dann brauchen wir jetzt ja auch kein Thema aufmachen, wenn es keines gibt. Würde ich sagen, machen wir in diesem Sinne den Sack zu. Etienne, es war schön, dass du mal wieder dabei warst. Wir haben im Vorgespräch festgestellt, dass die letzte Teilnahme fast 2 Jahre her ist. Ich versuche jetzt einfach, ich gelobe jetzt einfach Besserung und sage, wir laden dich auch gerne früher dann wieder ein.
Immer gerne, immer gerne.
Ja, im Zweifelsfall, falls ich es vergesse, an alle da draußen und alle hier in der Runde, erinnert mich dran. Gut. Aber dann machen wir in diesem Sinne den Sack für diese Woche zu. Das habe ich jetzt, glaube ich, zum dritten Mal gesagt. Wir wünschen euch da draußen eine wunderschöne Restwoche. Genießt das Heimspiel am Sonntagabend gegen den SC Freiburg und dann melden wir uns in der nächsten Woche in gewohnter Art und Weise wieder. Bis dahin, macht's gut.
Ciao. Tschö.